Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Noch kein Erfolg im ersten Wahlgang. Abdullah Gül verpasst die Wahl zum türkischen Präsidenten. Klage gegen Swisscom. Konkurrent Sunrise wehrt sich gegen die Preise für die letzte Meile. Später dann unser Schwerpunkt zur Lage in Gaza, wo die Hamas wieder Ordnung hergestellt hat, aber zu einem hohen Preis. Das Recht bleibt auf der Strecke. Überlegungen zu den Finanzspritzen der Notenbanken. Sie nützen. Die Frage ist nur, für wie lange? Angriff auf eines der letzten staatlichen Monopole. Das Gewaltmonopol wankt gefährlich und das könnte gefährlich sein. Und Zweifel am Fatima-Kult oder ein Wunder allein macht noch keine Heiligen. Ich oder Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Karin Britsch.
Das türkische Parlament ist zur Wahl eines neuen Staatspräsidenten zusammengetreten. Kandidat ist erneut Abdullah Gül, der bisherige Außenminister von der religiös-konservativen Partei AKP. Wie erwartet wurde er im ersten Wahlgang noch nicht gewählt. Seine Wahl gilt hingegen spätestens beim dritten Wahlgang als sicher, wenn die Hälfte der Stimmen zur Wahl reichen. Gül hatte bereits im Mai kandidiert. Dies hatte eine Staatskrise ausgelöst, in die sich auch die Militärführung einschaltete. Gül versprach vor der jüngsten Wahl erneut, die Demokratie und die verfassungsmäßige Trennung von Staat und Religion in der Türkei zu schützen. In Deutschland ermittelt die Polizei gegen mehrere Dutzend Deutsche. Sie sollen am Wochenende bei einem Stadtfest im sächsischen Mügeln, einer Kleinstadt zwischen Leipzig und Dresden, 8 indische Textilhändler angegriffen und durch den Ort gehetzt haben. Die Inder flüchteten in eine Pizzeria. Danach hätten die rund 50 Verfolger versucht, das Lokal zu stürmen, teilt die Polizei mit. Etwa 70 Polizisten konnten sie aber davon abhalten. Alle 8 Inder, 4 Angreifer und 2 Polizisten wurden zum Teil schwer verletzt. Bei einem Angriff der israelischen Armee auf einen Jeep im Gazastreifen sind 6 Hamas-Aktivisten getötet worden. Dies melden palästinensische Quellen. Israel hat den Angriff bestätigt. Nicht nur in der Karibik, wo der Hurricane Dean wütet, auch in mehreren asiatischen Ländern hat ein Sturm Verwüstungen hinterlassen. Der Taifun Sepat bewegt sich nun auf das Landesinnere von China zu. Er hat aber an Stärke verloren. Zuvor hatte der Sturm in Taiwan, den Philippinen und in Teilen Chinas gewütet. Mehr als 20 Menschen kamen ums Leben. Fast 1 Million Menschen mussten in mehreren chinesischen Provinzen in Sicherheit gebracht werden. Nach dem schweren Erdbeben in Peru weitet das Schweizerische Rote Kreuz seine Hilfe aus, auf 200.000 Franken. Laut der Hilfsorganisation werden am dringendsten Zelte, Wolldecken und Planen zum Schutz vor der Kälte benötigt. Auch 4 Tage nach dem schwersten Erdbeben in Peru seit fast 40 Jahren kommt die Erde nicht zur Ruhe. Bei einem starken Nachbeben starb erneut ein Kind. Beim Beben letzte Woche waren mehr als 500 Menschen ums Leben gekommen, über 1000 wurden verletzt. Auch von den Philippinen wird ein Erdbeben gemeldet. Das Beben erreicht eine Stärke von 6,5 auf der Richterskala. Über Schäden und Opfer ist noch nichts bekannt. Die Behörden gaben aber keine Tsunami-Warnung aus. Für die Geschädigten des Hochwassers vom Sommer 2005 in der Schweiz hat die Glückskette fast 50 Millionen Franken gesammelt. Das meiste Geld erhielten kleine und finanzschwache Gemeinden in den Bergen. Bei den schweren Unwettern im August vor 2 Jahren waren Schäden in Höhe von rund 3 Milliarden Franken entstanden. Auch für die diesjährigen Unwetter sammelt die Glückskette. Bis jetzt kam 1 Million Franken zusammen. Das Telekom-Unternehmen Sunrise hat sich mit der Swisscom nicht über den Preis für die letzte Meile einigen können. Daher klagt Sunrise nun bei der Eidgenössischen Kommunikationskommission ComCom. Für einen Hausanschluss verlange die Swisscom von Sunrise über 33 Franken, was weit über dem europäischen Durchschnitt von 17 Franken liege, begründet Sunrise die Klage. Die ComCom hat nun 7 Monate Zeit, um die Tarife festzulegen. 20% der Bevölkerung finanzieren rund 60% der Staatsausgaben mittels Steuern. Den Rest der Ausgaben trägt vor allem der Mittelstand. Dies zeigt eine Studie von Economie Suisse, dem Dachverband für Schweizer Wirtschaft. Das Schweizer Steuersystem sei somit ausgeprägt solidarisch, fasst der Präsident von Economy Suisse, Gerold Bührer, zusammen. Mit der Studie will Economy Suisse laut eigenen Angaben dazu beitragen, dass sachlich über die Umverteilung von Unterstützungen diskutiert werden könne. So ist der Verband der Meinung, dass zusätzliche Soziallasten dem Standort Schweiz schaden würden. In der Schweiz belasten Raucher Nichtraucher immer weniger. Gut ein Viertel der Bevölkerung war im vergangenen Jahr jeden Tag rund eine Stunde Zigarettenrauch ausgesetzt, der von Dritten stammte. Vor 5 Jahren waren dies mit 35% noch deutlich mehr, wie das Bundesamt für Gesundheit, BAG, meldet. Am stärksten vom Zigarettenrauch anderer belastet sind junge Erwachsene. Das BAG erklärt sich den Generationenunterschied mit dem Ausgehverhalten. Jugendliche und junge Erwachsene hielten sich eher an Orten auf, wo geraucht werde. Die Züge zwischen Bern und Freiburg können früher als geplant wieder verkehren. Voraussichtlich ab kommendem Samstag soll die Strecke fast durchgehend wieder doppelspurig befahrbar sein. Wie die SBB mitteilt, ist ein Vollbetrieb aber noch nicht möglich, weil die Züge an der beschädigten Stelle bei Flamatt nur langsam fahren und nicht kreuzen können.
Abdullah Gül im Wartsaal in der Türkei wird über eine Einigung hinter den Kulissen mit dem Militär spekuliert. Stephen Jordan, nur ein Sündenbock. In den USA steht erstmals ein Offizier vor Gericht wegen der Folterskandale von Abu Ghraib. Schräge Logik in Palästina. Bezahlt wird nur, wer nicht zur Arbeit erscheint. Staatliche Ermunterung zu Risikoverhalten. Die Geldspritzen der Notenbanken könnten dem Finanzplatz schaden statt nützen. Privates Interesse an kriegerischen Auseinandersetzungen. Söldnerarmeen sind zu einem 100-Milliarden-Dollar-Markt geworden. Besuch in Stalins Gulag. Nach 70 Jahren verblasst die Erinnerung an den sowjetischen Staatsterror. Und Wunder mit Verfalldatum. Die Zweifel an den Marienerscheinungen von Fatima werden lauter. Abdullah Gül muss weiter auf seine Wahl zum türkischen Staatspräsidenten warten. Im heutigen ersten Wahlgang im Parlament hat der Außenminister die nötige Zweidrittelmehrheit verpasst. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Dieses Scheitern im ersten Anlauf war erwartet worden und doch zweifelt niemand daran, dass Gül es schlussendlich doch noch schafft. Obwohl das Militär und konservative Politiker verhindern wollen, dass Gül, ein Vertreter einer islamischen Partei, Präsident wird. Warum wird es trotzdem reichen? Das fragte ich unseren Korrespondenten Werner van Gent.
Die ersten zwei Wahlgängen, in den ersten zwei Runden, brachte es eine Zweidrittelmehrheit. In der dritten Runde, die voraussichtlich Dienstag in einer Woche stattfinden wird, da braucht es dann nur noch die absolute Mehrheit, also die Hälfte der Parlamentarier plus eine Stimme. Und über diese Zahl von Parlamentariern verfügt die regierende AKP. Also da zweifelt eigentlich niemand mehr daran, dass in der dritten Runde Abdullah Gül zum neuen Staatspräsidenten gewählt wird.
Abdullah Gül war bereits im Mai angetreten als Kandidat seiner islamisch-konservativen AKP. Aber damals hatte sich das Militär eingemischt und damit gedroht, Gül als Staatspräsident nicht zu akzeptieren. Hat sich an dieser Haltung des Militärs jetzt etwas geändert?
Das ist jetzt die ganz große Frage. Das Militär hat in den letzten Tagen ziemlich verschlüsselt gesagt, dass eigentlich sich nichts an seiner Haltung geändert hat. Aber auf der anderen Seite geht man davon aus, dass es im Hintergrund höchstwahrscheinlich doch Gespräche gegeben hat zwischen Gül und Erdogan auf der einen Seite und der Armee auf der anderen Seite, wobei dann die Armee die roten Linien festgelegt hat, die aus der Sicht der Generäle nicht überschritten werden dürfen. In der Kurdenpolitik, auf Zypern zum Beispiel oder auch im Nordirak. Das sind Spekulationen, die heute in der türkischen Presse aufgekommen sind. Aber man kann davon ausgehen, dass einiges daran wahr ist und dass es also tatsächlich eine Art von Einigung gegeben hat und dass das Militär deshalb nicht sofort noch einmal mit einem Staatsstreich gedroht hat.
Wenn es eine solche Einigung hinter den Kulissen tatsächlich gegeben hat, was könnte sie heißen für den Kurs seines Präsidenten Gül? Er, der ja seinen Kritikern stets versprochen hat, die Trennung von Staat und Religion strikte einzuhalten.
Zunächst einmal eine Trennung von Religion und Staat hat es in der Türkei genau genommen nicht gegeben. Es heißt immer, es gäbe diese Trennung, aber die gibt es nicht, weil die Religion wurde ja von Atatürk dem Staat untergeordnet. Jetzt ist die Frage, ob Gül daran etwas ändern wird. Ich glaube nicht. Es wird in der Gesellschaft, wird es vielleicht eine Verlagerung geben. Man hat in den letzten Jahren schon gesehen, dass vor allem auf dem Lande noch mehr gefastet wird als früher, dass es mehr Frauen gibt mit Kopftüchern, aber eine institutionelle Änderung, glaube ich, wird auch Abdullah Gül nicht vorantreiben. Es ist aber, wie gesagt, sehr wichtig zu sehen, ob es eine Einigung gegeben hat und wie diese Einigung sich dann auswirken wird. Deshalb schreiben alle Zeitungen heute, man wird warten müssen, bis Abdullah Gül gewählt ist und dann schauen, wie sein Stab, seinen engsten Mitarbeiter aussehen werden. Wenn es dort gemäßigte Islamisten gibt, dann kann man davon ausgehen, dass die Türkei politisch gesehen, institutionell, dass es da keine große Veränderungen geben wird. Wenn radikale Islamisten dort kommen, dann wird mit Sicherheit die Armee dagegen revoltieren.
Auskünfte von Werner van Gent. Mehr zur Wahl in der Türkei finden Sie auf www.deres.ch. Verkehrsinfo DRS von 18.13 Uhr. In der Region Basel ist auf der A2 Richtung Basel der Belchentunnel nach einem Unfall gesperrt. Die schrecklichen Bilder sind nicht vergessen. Die Bilder von Demütigung und Folter irakischer Gefangener durch US-Soldatinnen und Soldaten in Abu Ghraib. Sie haben von wütenden Protesten in der arabischen Welt über hunderte von Kommentaren im Westen bis zu musikalischen Bearbeitungen des Themas Erniedrigung geführt. Bisher sind wegen dieser Delikte nur untergeordnete Chargen zur Rechenschaft gezogen worden. Heute steht nun zum ersten Mal ein hoher Offizier vor Gericht. Die Frage ist allerdings, ob das der Richtige sei oder nur ein Sündenbock. Der Beitrag von Peter Vögeli.
Sogar die Rolling Stones haben ihr einen Song gewidmet. Lindy England, der Soldatin, die neben den nackten und gedemütigten Gefangenen von Abu Ghraib posierte, einmal sogar mit einem Iraker an einer Leine. Sie ist The Lady with the Leash, die Lady mit der Hundeleine. Abu Ghraib wird vor allem mit Lindy England und ihrem damaligen Freund Charles Grainer assoziiert. Und ist als Skandal einiger weniger Soldaten und Unteroffiziere, die wie England und Grainer mit einer 3- bzw. 10-jährigen Gefängnisstrafe oder Verweisen oder unehrenhafter Entlassung zur Rechenschaft gezogen wurden, in die Annalen der Justiz eingegangen. Offiziere kommen darin nicht vor. Obwohl General Antonio Taguba die Vorgänge in Abu Ghraib in seinem Untersuchungsbericht als systematischen Missbrauch von Gefangenen bezeichnete, obwohl er nicht von Einzelfällen sprach. Was unvermeidlich auch Konsequenzen für die Vorgesetzten dieser niedrigen Dienstgrade haben müsste. Doch Oberst Pappas, Kommandant der für die Verhöre zuständigen Einheit, kam mit einem Verweis und einer Buße davon. Und Brigadegeneralin Janice Karpinski, zum Zeitpunkt des Skandals Chefin der Militärpolizei im Irak, wurde um einen Rang herabgestuft und sieht sich selbst als Opfer, weil Frau und Angehörige der Reserve. General Taguba beklagte Mitte Juni, er sei wegen seines kritischen Untersuchungsberichts in den Ruhestand geschickt worden. Überhaupt ist seit Beginn des globalen Kriegs gegen den Terror und den Skandalen um Guantanamo und Abu Ghraib erst ein Offizier wegen Misshandlung von Gefangenen verurteilt worden. Von den Geheimgefängnissen der CIA nicht zu sprechen. Seit heute steht nun der erste und einzige Offizier wegen Abu Ghraib vor einem Militärgericht. Es ist der 51-jährige Oberstleutnant der Reserve Stephen Jordan. Aber es werden Zweifel laut, ob er auch der Richtige ist. Jordan arbeitete für den militärischen Nachrichtendienst und wurde als Leiter des Verhör- und Auswertungszentrums nach Abu Ghraib entsandt. Ihm wird vorgeworfen, seine Untergebenen nicht richtig instruiert und überwacht zu haben und in einem Fall, als eine Pistole in das Gefängnis geschmuggelt wurde, den Einsatz von Hunden und das Nacktausziehen von Gefangenen entweder angeordnet oder zugelassen zu haben. Einen direkten Zusammenhang zu den berüchtigten Fotos aber gibt es nicht. Und die Washington Post zitiert einen Unteroffizier, der rund 100 Verhöre geführt hat, mit den Worten, Jordan habe mit den Einvernahmen nichts zu tun gehabt. Mangels Erfahrung habe er keine direkte Führungsfunktion wahrgenommen. Die Washington Post hat ein eigentliches Verteidigungsplädoyer verfasst und Jordan behauptet, er sei der Sündenbock für andere. Wer sind die anderen? Lindy England sagte in einer holländischen Fernsehdokumentation 2005,
If they thought it was wrong, then they would stop. We thought it was okay, because Imai was saying to do it, and they kept telling us we were doing a good job, keep it up.
Wir wurden für unsere Arbeit gelobt. Wir dachten, dank uns kommen wichtige Informationen ans Tageslicht, die unseren Soldaten helfen. Andernfalls wären wir doch gestoppt worden. General Taguba gibt sich in einem Artikel von Seymour Hersh, der den Skandal von Abu Ghraib mit aufgedeckt hat, überzeugt, dass Instruktionen von oben kamen. Der damalige militärische Oberbefehlshaber im Irak, General Ricardo Sanchez, Zitat, wusste genau, was geschah. Und was geschah, war schlimmer, als die bekannten Bilder zeigen. Taguba berichtete beispielsweise von einem Video, das die anale Vergewaltigung einer Gefangenen durch einen amerikanischen Soldaten zeigt. Woher Instruktionen zur Folter kamen, habe er nicht ermitteln dürfen, sagte Taguba.
Das war ein Beitrag von Peter Vögeli. Vor gut zwei Monaten hat im Gazastreifen die Hamas die Macht übernommen. Aber es ist eine ohnmächtige Macht. Die Hamas ist mit einer ganzen Reihe von großen Problemen konfrontiert und ihr fehlen die Mittel, diese zu lösen. Israel hat den Gazastreifen weitgehend isoliert. Die Ausfuhr von palästinensischen Gütern ist komplett blockiert. Die Einfuhr in den Gazastreifen wird von Israel kontrolliert. Wie wirkt sich das auf die Versorgung im Gazastreifen aus? Das fragte ich Karin Wenger, die freie Journalistin, hält sich seit bald drei Wochen im Gazastreifen auf.
Seit ein paar Tagen ist das allergrößte Problem die Elektrizität. Also wir haben hier keine Elektrizität mehr. 50% der ganzen Bevölkerung ist ohne Strom. Das geht vor allem darauf zurück, dass kein Diesel mehr importiert werden kann. Und das beeinträchtigt natürlich das ganze Leben. Also es beeinträchtigt die Läden, die ihre Nahrungsmittel nicht mehr sachgerecht lagern können oder kühlen können. Es beeinträchtigt auch die Spitäler, die jetzt mit Generatoren funktionieren müssen, was natürlich viel, viel schwieriger ist. In den Spitälern, da war ich gerade heute Morgen, da fehlt es an Medikamenten, es fehlt an Ersatzteilen. Und die Leute sind da sehr frustriert, also die Ärzte. Wenn wir die Wirtschaft anschauen, dann ist es eine Desolate, wie man das wirklich noch nie gesehen hat. Durch das nichts importiert werden kann, also eben die Grenzen sind komplett geschlossen, mussten auch 85% aller Geschäfte und alle Fabriken schließen. Zum Beispiel die Pepsi-Fabrik, die hat 250 Mitarbeiter, die hat vor einem Monat geschlossen, weil sie kein Kohlendioxid importieren konnte. Jetzt kommt aber stattdessen Coca-Cola aus Israel, kann importiert werden. Also die Leute, die haben nicht nur keine Arbeit mehr, sondern verlieren auch ihren Markt hier im Gazastreifen.
Israel weist die Schuld von sich, für den Unterbruch der Stromzufuhr verantwortlich zu sein. Wer sonst, wenn nicht Israel, soll denn verantwortlich sein dafür?
Vor ein paar Tagen, das war bereits am Freitag, hat Israel auch den Import gestoppt von Diesel. Sie sagten wegen Sicherheitsrisiko. Jetzt hat aber die EU aufgehört, diesen Diesel zu zahlen. Also das Geld fehlt und deshalb wird der Diesel nicht mehr importiert. Die EU hat da keine genauen Gründe genannt. Die Begründung kam dann aber aus Ramallah, von der Regierung in Ramallah, von den Fatah-Leuten. Und die sagten, der Grund dafür sei, dass Hamas ihre eigenen Leute jetzt an die Chefposten im Elektrizitätswerk gesetzt hat. Das stimmt auch. Aber das zeigt auch sehr, sehr symptomatisch, was im Moment passiert. Zwischen Ramallah mit der Regierung von Salam Fayyad und dem Präsidenten Mahmoud Abbas und den Hamas-Leuten, den Machthabern hier im Gazastreifen. Was hier passiert im Moment ist, dass Ramallah keinen Willen zeigt, die Grenzen zu öffnen, keinen Willen zeigt, auch für die Leute hier das Leben einfacher zu machen. Sie haben zum Beispiel die Angestellten der palästinensischen Autonomiebehörde aufgefordert, nicht mehr zur Arbeit zu erscheinen. Und die werden dann nur dann bezahlt, und zwar aus den Geldern von Europa, wenn sie hier nicht mehr zur Arbeit erscheinen. Das betrifft unter anderem auch die Ärzte. Ramallah hofft dadurch, dass die Leute hier im Gazastreifen irgendwann die Hamas für die desolate Lage verantwortlich machen.
Geht denn diese Rechnung auf? Haben Sie beobachten können, dass sich die Leute in Gaza tatsächlich irgendwie abwenden von der Hamas?
Bis jetzt habe ich überhaupt nichts so gesehen. Die Leute durchschauen dieses Spiel. Sie machen vielmehr Präsident Abbas dafür verantwortlich, für ihr Leiden, für ihre Misere, für die Verschlimmerung der ganzen Situation. Sie sehen aber gleichzeitig auch, wie impotent die Hamas im Moment ist. Also die ist wirklich komplett blockiert. Hamas hat probiert, Gespräche zu eröffnen, aber da wird komplett blockiert auf der anderen Seite von Ramallah und natürlich auch von der internationalen Gemeinschaft. Zu was das führt im Moment, ist, dass die Leute in einer absoluten Frustration zurückgelassen werden. Weil niemand will Fatah zurück. Niemand will dieses korrupte Regime zurück. Aber gleichermaßen sehen die Leute, dass Hamas einfach ihre Probleme auch nicht lösen kann.
Die Hamas ist ja nicht ein einheitlicher Block. Es gibt da verschiedene Strömungen innerhalb der Hamas. Welche Schichten sind es denn, die in Gaza das Sagen haben?
Die ganze politische Hamas, also der gemäßigte Flügel von Hamas, um Ismail Haniyeh und um Ahmed Youssef, all diese Leute werden blockiert. Mit diesen Leuten spricht man nicht mehr, also weder im Ausland noch in Ramallah. Und weil man mit diesen Leuten nicht mehr spricht, ist die Kontrolle hier und die ganze Macht ist jetzt abgedriftet oder hat sich verschoben auf den militärischen Flügel der Hamas. Das bedeutet auf die Qassam-Brigaden, das bedeutet aber auch auf die Exekutivkräfte der Hamas. Das ist eine Art Polizei, die vom Innenministerium aufgebaut wurde. Der Gazastreifen ist im Moment unter kompletter Kontrolle vom militanten Flügel der Hamas. Und das sind sehr viele Leute, die waren bis jetzt einfach im Untergrund. Das waren einfache Kämpfer im Untergrund.
Also ist es der militärische Flügel der Hamas, der das Sagen hat, aber sie hat keinen Erfolg, was die Versorgung angeht. Gibt es denn andere Bereiche, wo sie Erfolge vorweisen kann, bei der Sicherheit zum Beispiel?
Genau, also Sicherheit, das ist das Stichwort hier. Es funktioniert sehr wenig mehr hier im Gazastreifen, aber die Sicherheit, die funktioniert tadellos. Und das rechnen die Leute den Hamas-Kräften hier auch hoch an, dass endlich wieder mal Ruhe und Ordnung herrscht. Es ist zum Beispiel verboten, was früher gang und gäbe war, bei Hochzeiten in die Luft zu schießen, weil da immer viele Leute ums Leben gekommen waren oder verletzt wurden. Und wenn man irgendein Problem hat, dann wählt man die Nummer 109 und dann kommen die Exekutivkräfte und versuchen, dieses Problem zu lösen. Also es gibt Sicherheit im Moment, es gibt Ordnung, aber die Ordnung hat einen Preis und zwar, es gibt Ordnung, aber kein Recht. Also diese Leute der Exekutivkräfte auch, die bauen auf überhaupt kein Recht. Das bedeutet, dass sie Leute verhaften, sie einsperren, verhören für 1-2 Tage. Meistens werden diese Leute auch sehr schlecht behandelt, verhauen und dann aber wieder in die Freiheit entlassen. Das führt zu einer Willkür, die auch wieder Angst schürt innerhalb der Bevölkerung. Obwohl auch hier muss man anfügen, wer verhaftet wird im Moment, das sind vor allem Leute, die früher für die Fatah-Sicherheitsdienste gearbeitet haben. Und da stehen sehr viele persönliche Rechnungen offen, weil diese Sicherheitsleute der Fatah haben ihrerseits wieder die Hamas-Leute früher genauso schlecht behandelt, genauso misshandelt und verhaftet.
Im Westen wurde immer die Befürchtung geäußert, Gaza könnte sich unter der Hamas in Richtung eines sehr konservativen Islam entwickeln. Was ist diesbezüglich passiert in den letzten 2 Monaten?
Es ist eigentlich gar nichts passiert in dieser Beziehung. Man muss sagen, dass der Gazastreifen mit der stetigen Verschlimmerung und Vergrößerung der Armut immer konservativer wurde und immer religiöser wurde. Also das hat nicht sehr viel mit der Hamas zu tun, sondern viel mehr mit der Situation, in der die Leute hier leben. Es gab ein kleines Beispiel, wo man eine kleine Änderung sah, und das war im Gefängnis hier im Gazastreifen. Und zwar erhalten hier jetzt die Gefangenen Hafterleichterung, wenn sie Teile des Korans auswendig rezitieren können. Aber das ist wirklich ein sehr kleines Beispiel und man kann das nicht als Exempel nehmen.
Die Journalistin Karin Wenger über die Situation im Gazastreifen. Im Echo der Zeit von Schweizer Radio Dieres geht es weiter mit diesen Themen. Die Nothilfe der Notenbanken und wie viel sie den Finanzmärkten hilft. Das Gewaltmonopol des Staates und warum es zunehmend bröckelt. Der Stalin-Terror und wo die Erinnerung daran wachgehalten wird. Und das Wunder, das vielleicht gar keines war. Fatima. Die Börsen weltweit sind gut in die neue Woche gestartet. Damit haben die Finanzmärkte das Zinssignal der US-Notenbank vom Freitag offensichtlich positiv aufgenommen. Hilfreich wirken auch verschiedene Notenbanken, die erneut Kredite in Milliardenhöhe in den Markt pumpten. Sie verhinderten damit, dass Geschäftsbanken wegen der Börsenturbulenzen in Liquiditätsprobleme geraten. Zumindest eine Verschnaufpause haben die Notenbanken mit ihren Unterstützungsaktionen erreicht. Aber erweisen sie damit den Finanzmärkten auch langfristig einen Dienst? Barbara Wittmer ist der Frage nachgegangen.
Die Immobilienkrise in den USA ist wohl noch lange nicht ausgestanden. Noch immer weiß niemand genau, wer wo auf wie vielen faulen Krediten sitzt. Sicher ist nur, die Risiken sind rund um den Globus verteilt. Entsprechend zurückhaltend sind alle Banken, wenn es darum geht, einer anderen kurzfristig Gelder zu leihen, damit diese ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann. Misstrauen regiert. Es drohten Liquiditätsengpässe. Deshalb hätten die Notenbanken gar keine andere Wahl. Sie müssten handeln, meint Ernst Baltensberger, Ökonomieprofessor der Universität Bern.
Es ist einfach so, dass in Zeiten von Turbulenzen, wie wir sie jetzt erleben, die Nachfrage der Banken nach Liquiditätsreserven stark ansteigt. Die Notenbank muss diese Nachfrage befriedigen. Sie muss verhindern, dass es zu starken Ausschlägen in den kurzfristigen Zinssätzen kommt. Und das haben die Notenbanken bisher getan. Ich glaube, sie haben bisher also das Richtige getan. Das ist vertrauensfördernd und wirkt beruhigend auf die Märkte.
Manuel Ammann, Professor für Finanzwirtschaft an der Universität St. Gallen, ist anderer Meinung.
An den Märkten haben sich natürlich alle gefreut, wenn die Nationalbanken einspringen mit Liquidität, das ist klar. Insofern hörte man sehr wenig kritische Stimmen diesbezüglich. Aber es ist tatsächlich eigentlich problematisch, wenn die Zentralbanken bei solchen Verwerfungen im Finanzsystem bereits einspringen.
Wenn Notenbanken zu rasch und zu großzügig Unterstützung böten, verleiteten sie nämlich zu risikofreudigem Verhalten. Schädlich sei vor allem die Signalwirkung solcher Interventionen.
Wenn sich eben die Marktteilnehmer daran gewöhnen, dass bei jeder kleineren Krise die Zentralbanken einspringen und sie sozusagen wieder aus dem Sumpf herausziehen, dann führt das eben zu problematischen Verhaltensanreizen. Die Marktteilnehmer werden dann nämlich Anreize haben, eben höhere Risiken einzugehen in der Zukunft, weil sie ja denken, ja die Zentralbanken, die holen uns dann schon aus dem Schlamassel heraus.
Es drohten riskante Übertreibungen und dies mache das Finanzsystem längerfristig verletzlich, befürchtet Professor Ammann. Ernst Baltensberger malt weniger schwarz. Er hält die bisherigen Liquiditätsspritzen für angemessen.
Das heißt aber nicht, dass die Notenbanken jene, die faule Kredite gewährt haben, respektive solche übernommen haben, vor Verlusten schützt. Das wäre dann der Fall, wenn die Notenbank als Reaktion jetzt sofort das Leitzinsniveau senken würde, also ihre Geldpolitik statt auf die Inflation und die Konjunktur auf die Aktien- und Finanzmärkte ausrichten würden. Das haben sie bis jetzt nicht getan und das sollten sie meines Erachtens auch nicht tun.
Die Tatsache, dass die US-Notenbank am Freitag lediglich den eher unwichtigen Diskontsatz gesenkt hat, nicht aber den maßgeblichen Leitzins, wertet Professor Baltensberger als richtigen Entscheid. Damit habe die US-Notenbank ein psychologisches Signal ausgesandt, eines, das Wirkung zeigte. Die Aktienkurse haben sich etwas erholt, zumindest vorläufig.
Der Bericht von Barbara Wittmer. Gewalt ist ein Monopol des Staates. Armee und Polizei gehören unter dessen Kontrolle. So fordert es selbst die Charta der Vereinten Nationen. So viel zur Theorie. In Wirklichkeit bröckelt das Gewaltmonopol rapide. An vielen Konfliktherden in Afrika, in Afghanistan oder im Irak übernehmen immer mehr private Sicherheitsfirmen, oft Kerntätigkeiten staatlicher Armeen. Hunderte von Firmen mit Zehntausenden von privaten Söldnern erzielen Milliardenumsätze. Jetzt wird gar erwogen, für den Blauhelm-Großeinsatz im Sudan private Friedenssoldaten anzuheuern, weil die Staaten nicht bereit scheinen, selber die nötigen 26.000 Blauhelme zu stellen. Fredrik Steiger.
Dass private Akteure Aufgaben im Sicherheitsbereich übernehmen, ist kein neues Phänomen. Söldnerarmeen kennt man bereits aus dem Mittelalter und der Vatikan beschäftigt bis heute eine päpstliche Garde. Gerade das nachkoloniale Afrika ist ein Beispiel dafür, wie schwache Staaten mit privaten Trupps die Sicherheit im Land oder zumindest das Überleben des Regimes sicherstellen. Neuer ist hingegen, dass auch starke Staaten, allen voran die USA, die Sicherheit zum Teil outsourcen. Daniel Möckli vom Sicherheitspolitischen Zentrum der ETH in Zürich spricht von einer raschen Entwicklung.
Angefangen hat das mit normalen Aufgaben wie Bewachung von Objekten oder Personenschutz. In jüngster Zeit ist aber immer mehr auch dazugekommen, logistische Tätigkeiten bei Militäroperationen, nachrichtendienstliche Aufgaben, die Ausbildung von Sicherheitskräften beispielsweise im Irak und dann teilweise auch Kampfeinsätze.
Was natürlich damit zusammenhängt, dass die Neigung zu militärischem Eingreifen in Konfliktgebieten, vor allem aber auch der Bedarf für friedenserhaltende und friedensschaffende Einsätze massiv zunehmen.
Die Staaten, die können teilweise nicht mehr Truppen zur Verfügung stellen. Da gibt es einen Markt, der enorm gewachsen ist für solche Firmen. Gleichzeitig gibt es immer innenpolitische Probleme, wenn sie als Staat Truppen in ein Gebiet wie Darfur beispielsweise schicken möchten, weil halt die Akzeptanz gering ist für eventuelle tote Soldaten.
Das größte Betätigungsfeld für private militärische Akteure ist derzeit der Irak, wie die russische Politologin Ekaterina Stepanova vom Stockholmer Friedensinstitut SIPRI meint.
Overall, from one third to one half of all security operations in Iraq are handled.
Zwischen einem Drittel und der Hälfte der Sicherheitsoperationen im Irak würden derzeit von Privatunternehmen durchgeführt. Das galt auch für die Verhöre beim Folterskandal von Abu Ghraib. Noch beim Völkermord in Ruanda in den 90er Jahren meinte der damalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan, die Welt sei nicht reif für private Friedensarmeen. Inzwischen ist das Thema erneut auf dem Tisch bei der geplanten großen UNO-Blauhelm-Mission in der sudanesischen Bürgerkriegsprovinz Darfur. Der Einsatz privater Friedenssoldaten wird nun ernsthaft erwogen.
There's even an association of peacekeepers lobbying.
In den USA lobbyiere bereits ein einflussreicher Verband von Sicherheitsfirmen dafür, statt der UNO günstigere, angeblich besser geeignete Privatfirmen mit friedenserhaltenden Operationen zu betrauen. Weltweit sind schon mehr als 100 Firmen in dem Geschäft tätig. Ihre Namen sind außerhalb der Branche wenig bekannt, doch sie gehören oft Großkonzernen wie Halliburton oder Northrop. Und ihr Gesamtumsatz erreicht inzwischen 100 bis 200 Milliarden Dollar. Alison Bales, Direktorin des Friedensforschungsinstituts SIPRI, hält den Trend für unumkehrbar.
That is quite legitimate, it's quite necessary, unless you want to have two or three times the number of military forces that we have in the world today.
Die Privatisierung mancher Aufgaben sei grundsätzlich legitim, nötig und wirtschaftlich sinnvoll. Es sei denn, man wolle, dass die Staaten künftig wieder weitaus größere, teurere Armeen unterhielten. Das Problem liege woanders.
Many of the people and governments who complain about bad behavior by private non-state actors.
Viele Regierungsvertreter, die sich über das Fehlverhalten privater Sicherheitsfirmen beklagten, versäumten dafür zu sorgen, dass für diese bezahlten Armeen klare Richtlinien gelten und auch entsprechende Sanktionen drohten. Zurzeit fehlen sowohl klare völkerrechtliche Rahmenbedingungen als auch ein griffiger Verhaltenskodex der Branche selber, mit gravierenden Folgen, wie der Zürcher Forscher Daniel Möckli warnt.
Diese Firmen haben wirtschaftliche Interessen natürlich, dass diese Konflikte andauern und möchten gar nicht unbedingt dazu beitragen, dass da möglichst schnell Stabilität herrscht, wenn man das etwas zynisch sehen will.
Kommt hinzu, dass die Branche nicht unbedingt die Wächsten und Besten als Mitarbeiter anlockt, sondern auch zweifelhafte Gestalten mit teils gar krimineller Vergangenheit. Bloß stoppen lassen wird sich die Entwicklung kaum. Sie verläuft weit schneller, als die erst zaghaften Vorkehren, sie in geordnete, zivilisierte und humanitär vertretbare Bahnen zu lenken.
Ein paar hundert Menschen gedachten dieser Tage auf dem Lubjanka-Platz in Moskau ihrer Angehörigen, die vor 70 Jahren im großen Terror unter Stalin hingerichtet oder zu jahrelanger Zwangsarbeit im Gulag verurteilt worden waren. 1937 erreichte die planmäßige und groß angelegte Massenvernichtung in der Sowjetunion ihren Höhepunkt. Hunderttausende von Andersdenkenden wurden damals erschossen, Millionen verschwanden. Im heutigen Russland ist das für die meisten kein Thema. Nur ein kleiner Kreis setzt sich mit all den Verbrechen auseinander, die im Namen des Staates begangen wurden. Russland-Korrespondent Max Schmid ist dem Thema nachgegangen.
Die Glocken des orthodoxen Kirchleins von Ondugai sind auch auf der Bergstraße zu hören, die auf der anderen Seite des Tales durch das südsibirische Altaigebirge bis zur russisch-mongolischen Grenze führt. Die 600 Kilometer lange Straße haben sowjetische Zwangsarbeiter gebaut. Im Heimatmuseum der Gebietshauptstadt zeugen Fotos davon. Dieses Museum ist nach einem Altaier Dichter und Maler benannt, der 1937 als Staatsfeind verhaftet und erschossen wurde. Überall wird man in Sibirien an den stalinistischen Terror erinnert, der im Jahre 1937 seinen Höhepunkt erlebte. Während eines langen Helikopterfluges über die Taiga zu einer Ölbohrstelle im Gebiet von Tomsk erinnere ich mich an den letzten Satz eines Buches über Stalins Gulag, das ich vor meiner Reise gelesen hatte. 1937-38, heißt es dort, war die gesamte Region zu einer der größten Todesinseln im sowjetischen Archipel geworden. Das Buch basiert auf Dokumenten und schildert das Leben und Sterben von Menschen, die da unten irgendwo am Ob, dem gewaltigen Fluss, ausgesetzt, angesiedelt und oft zu Tode gequält wurden. Im großen Terror ging es Stalin mehr als um die Eliminierung seiner Gegner. In der Präambel zum berüchtigten Befehl 00447 vom 30. Juli 1937 heißt es, die Zeit ist gekommen, um ein für allemal sämtliche Gruppen der sozialschädlichen Elemente zu eliminieren, welche die Fundamente des Sowjetstaates untergraben. Das waren, neben einem Teil von Kriminellen, meist auch ganz gewöhnliche Leute, die als antisowjetisch eingestuft wurden. Es gab Quoten, wie viele Menschen in jeder Region der Sowjetunion in Kategorie 1 hingerichtet oder in Kategorie 2 zu 8 bis 10 Jahren Zwangsarbeit verurteilt werden sollten. Ljuba Wasilowskaja zeigt uns entsprechende Dokumente im Sacharow-Museum in Moskau, das sie betreut. Es ist einer der raren Orte in Russland, wo die Erinnerung an jene Verbrechen im Namen des Staates auch heute noch gepflegt und dokumentiert werden. Bei diesem Thema muss man leider auch von Zahlen und Statistiken sprechen, auch wenn eigentlich ein einziger Todesfall genügt, um das Unglück zu besiegeln. Die Historiker verfügten über Dokumente, die belegten, dass innerhalb von 2 Jahren fast 2 Millionen Menschen Opfer der Repression geworden seien. 725.000 davon seien hingerichtet worden, sagte Wladimir Lukin, der russische Menschenrechtsbeauftragte, auf einer Pressekonferenz. Lukin, der in der Regel sehr zurückhaltend Kritik am putinschen Staat übt, überrascht bei diesem Auftritt. Er könne das, was damals geschehen sei, nicht anders nennen als Staatsterrorismus. Gewalt des Staates gegen sein eigenes Volk, das sei eine nationale Tragödie. Deshalb sei der Staat auch jetzt gefordert. Er hoffe, ja, er würde sich sehr freuen, wenn der Staat dazu Stellung nehmen würde, denn im Namen des Staates seien die Gräueltaten verübt worden. Das ist eine vorsichtige und indirekte Kritik an den Machthabern, denn der Kreml zog es bisher vor, zu diesem Thema zu schweigen. Präsident Putin hat kürzlich vor Geschichtslehrern gesagt, man müsse das Positive in der Geschichte hervorheben. Russland brauche sich nicht für seine Vergangenheit zu schämen, wie das andere Länder manchmal von ihm forderten. Diese hätten in ihrer Geschichte oft schlimmere Verbrechen begangen als Russland. Wladimir Lukin räumt ein, dass es auch in der russischen Gesellschaft einen Trend gebe, die Vergangenheit zu verdrängen oder zu verharmlosen. Das sei falsch oder sehr gefährlich. Die Mitarbeiterinnen im Sacharow-Museum erinnern daran, dass in der Perestroika-Zeit Ende der 80er Jahre eine intensive Diskussion über die Verbrechen der Stalinzeit stattgefunden hätte. Damals sei das für viele eine schmerzliche Entdeckung gewesen. Aber danach hätten die drängenden Probleme des postsowjetischen Alltags die Vergangenheitsbewältigung in den Hintergrund gedrängt, sagt Ludmila Wasilowskaja. Momentan sei das Interesse der Öffentlichkeit gleich null. Die Leute wollten sich nicht mit einem so deprimierenden Thema auseinandersetzen. Selbst die Enkelkinder der Opfer zeigten kaum noch Interesse für die Gedenktage. Auf den Friedhöfen der Hingerichteten sehe man nur ältere Menschen, meint die Bibliothekarin Inna Schokatova. Die passive Haltung des Staates reflektiere die Stimmung in der Gesellschaft. Im Übrigen sei jetzt patriotische Erziehung Trumpf. Da werde der Schwerpunkt auf die Erfolge der Sowjetunion, nicht auf ihre Schattenseiten gelegt.
Das war unser Russland-Korrespondent Max Schmid. Das portugiesische Fatima ist neben dem Apostelgrab in Santiago de Compostela das meistbesuchte Pilgerziel auf der iberischen Halbinsel. Die wundersamen Marienerscheinungen, die sich dort vor den Augen dreier Hirtenkinder abgespielt haben sollen, sind freilich bis heute umstritten. Im November will Papst Benedikt XVI. Nach Portugal reisen, aber ohne Fatima zu besuchen, was zunächst beim örtlichen Klerus für Unverständnis sorgte, hat tiefere Gründe, unter anderem in der Schweiz. Deres Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind.
Im Mai 1917 war drei Hirtenkindern in der Nähe des portugiesischen Dorfes Fatima die heilige Maria erschienen in der Krone eines abgestorbenen Baumes. Insgesamt 6-mal soll sich ihr Auftritt wiederholt haben, wobei die Gottesmutter jeweils ein Wunder ankündigte. Mit jedem Mal vor mehr Zeugen, obwohl sie nur von den drei Kindern Jacinto, Franziska und Lucia gesehen werden konnte. Unmittelbar nach dem 6. Auftritt wollen Tausende von Zeugen beobachtet haben, wie die Sonne ins Trudeln geriet und auf die Erde zustürzte. Das Ereignis wurde später als Erfüllung einer Nostradamus-Prophezeiung interpretiert, die das Zeitalter der beiden Weltkriege verkündete. Im Jahre 2000 wurden 2 der 3 Hirtenkinder von Papst Johannes Paul II. Selig gesprochen. Das Verfahren für das 3., die zuletzt verstorbene Lucia, ist noch im Gange und soll beim Portugal-Besuch von Papst Benedikt XVI. Im November vorangetrieben werden. Im Vatikan allerdings scheint sich inzwischen Skepsis breit zu machen gegenüber den Wundern von Fatima, nachdem deren Verfechter nun auch auf die Heiligsprechung der Hirtenkinder drängen, mit Berufung auf ein weiteres Wunder, das offenbar einer näheren Prüfung nicht standhält. Ein Wunder, das sich zudem ausgerechnet in der Schweiz ereignet haben soll, im Kreise einer portugiesischen Auswandererfamilie, deren Sohn an angeborenem insulinabhängigem Diabetes 1 litt. Während der Fernsehübertragung der Seligsprechungszeremonie aus Fatima will die Mutter des Kranken die Hirtenkinder um Heilung ihres Sohnes angefleht haben und 12 Monate später sei dieser tatsächlich gesund gewesen, ohne medizinische Erklärung der behandelnden Ärzte. Gilt doch Diabetes vom Typ 1 bis heute als nicht wirklich heilbar. Aber offenbar stimmt an dieser Geschichte zu vieles nicht, als dass selbst die innigsten Marienverehrer Zweifel und Einwände der Schulmedizin in den Wind zu schlagen wagten. Jedenfalls musste der portugiesische Kardinal José Saraiva Martins als Vorsitzender der Vatikanischen Kongregation für die Belange der Heiligen seine heimatliche Bischofskonferenz bereits mehrfach um Geduld bitten, weil das jüngste Fatima-Wunder noch vertiefter Abklärung bedürfe und man sich in Rom dafür alle erforderlichen Zeit nehmen wolle, gehe es doch immerhin um eine höchst seriöse Angelegenheit, die keinerlei Überstürzung zulasse. Auch darüber werde man mit dem Papst an Ort und Stelle im November beraten. In der portugiesischen Öffentlichkeit freilich, wie im aufgeklärten Klerus, mehren sich die Stimmen, die zumindest das Diabeteswunder in der Schweiz als Firlefanz abtun, womit auch die seit 90 Jahren nie ganz verstummte Polemik um den Fatima-Kult an sich von neuem lanciert wäre. Unter dem gestrengen Glaubenshüter Ratzinger gelten auch für die Marienverehrung offenbar strengere Kriterien als unter dem polnischen Mystiker Wojtyla.
Mit diesem Bericht von Alexander Gschwind sind wir am Ende der heutigen Sendung. Verantwortlich für das Echo der Zeit war Judith Huber, für die Nachrichten Rolf Hieringer, am Mikrofon war Hans Ineichen.
Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.